Ja, guten Morgen alle zusammen. Es ist echt eine Freude, hier bei euch zu sein. Ich habe schon lange versucht, euch mal zu besuchen, einfach mal so im Gottesdienst. Aber es ist manchmal schwer, wenn man in Diensten eingespannt ist. Und so mussten wir mit dem Philipp einen Deal heute machen. Er übernimmt meinen Dienst, dann übernehme ich seinen Dienst hier. Das passte dann ganz gut. Ja, für diejenigen, die mich nicht kennen, meinen Namen habt ihr gehört. Ich bin einer von drei Pastoren aus der Nachbargemeinde in Börnhausen. Wir haben drei eigene Kinder, der Lennart, der Älteste, der ist heute mit dabei und meine, ja, ich sag mal, meine einzige Liebe im Leben, das ist meine Frau mit unserem kleinsten, ja, Mitbewohnerin. Wir haben ein Pflegekind, die Malia, die darf uns ja momentan beiwohnen, bei uns sein. Ja, ich bin seit 2,5 Jahren bin ich Missionar in einer Missionsgesellschaft. Da darf ich tätig sein, die Mission für Südosteuropa. Bin Vater, bin Pastor, ach, da gibt es vielleicht noch viele andere Sachen, die man zudichten kann und nennen kann. Ich sage mal, das Wichtigste ist aber, ich bin einer, den die Gnade fand. Ich kenne dieses Lied und Paulus sagt es ja auch, dass die Gnade eingefunden hat. Ich habe Gott nicht gesucht in meinem Alter von 14 Jahren, im Gegenteil, ich bin weggelaufen von Gott. Und da ist es schön zu hören, auch die, ja, das Bekenntnis heute vom David, dass er Gott gefunden hat, auch in jungen Jahren, dass man zu Gott findet und dass Gott einen gebrauchen kann. Ja, als Missionar in der Mission für Südosteuropa darf ich viel erleben, darf ich einiges ja, unterwegs sein und auch ja, berichten. Und dann kurze Werbung in eigener Sache. Die Kalender, die kennt ihr ja, ich habe euch auch noch ein paar mitgebracht. Ich weiß nicht, ob euch das Prinzip von den Kalendern bewusst ist, die gibt es immer nur im Doppelpack. Eins für sich, eins zum Verteilen. Das heißt, niemals einzeln. Die alleine mögen sie es nicht. Immer doppelt nehmen. Ja, und ich habe euch noch die aktuelle Zeitschrift mitgebracht, hingelegt. Dürft ihr mal reinschauen über die Ereignisse, die so in der Welt geschehen, wo unsere Mitarbeiter da sind und wofür ihr beten dürft. Und das ist so wunderbar und so verbindlich und ja, verbunden, diese Verbundenheit, die man hat im Gebet. Wenn man füreinander beten kann, auch wenn man sich nicht kennt, auch wenn man weit unterwegs ist. Und ich durfte jetzt auf einer Konferenz sein in Kirgisistan. Und ich sagte zu unseren Mitarbeitern, diese Hefte werden zu Zehntausenden alle 2 Monate gedruckt. Das sind Zehntausende Gebetshefte dort drin. Das sind mindestens 10.000 Leute, die für euch persönlich beten. Boah, da waren sie sehr ergriffen. Weil es ist immer, wenn man fern weg ist und weiß, jemand betet für einen, und das ist nicht nur einer, zwei, sondern Zehntausende, es ist wunderbar. Und es ist schön, ja, wenn ihr euch in den Gebeten auch dazu anschließen dürft. Nun, ich wollte euch heute nicht viel von der Mission erzählen, sondern ich wollte euch heute was, ja, einen Blick auf die Ewigkeit sagen. Ich wusste gar nicht, dass heute Ewigkeitssonntag ist, da wurde ich heute daran erinnert, aber ich bin so fasziniert, wie der Heilige Geist das wirkt und wie er das führt und ohne, dass ich heute wusste oder bewusst daran gedacht habe, dass heute Ewigkeitssonntag ist, dürfen wir uns heute mit der Perspektive befassen, die Ewigkeit. Wie, mit welchem Gefühl schaue ich in die Ewigkeit, mit welcher Einstellung blicke ich da drauf? Und ich glaube, an so einem Sonntag wie heute ist es recht einfach, in die Ewigkeit zu blicken. Man freut sich darauf, man ist gespannt, man ist voller Erwartung. Wie ist es aber im Alltag? Ich sage mal, Sonntagsgottesdienst, das ist wie so ein Parabelflug bei den Astronauten. Ihr kennt das, die steigt stark steil auf und so ist unsere ganze Woche. Wir sind die ganze Woche so unter einem Druck, unter einer Belastung und dann kommt der Sonntagsgottesdienst, das ist dann so der Moment der Schwerelosigkeit. Ein gewisser Moment, wo alle Sorgen, alle Nöte keine Relevanz haben. Und dann geht es wieder runter, dann kommt der Montag, der Dienstag, man spürt wieder die Schwerkraft, es zieht einen runter und so geht es vielleicht von Woche zu Woche und jeden Sonntag immer ein Auf, ne, eine Leichtigkeit und Montag geht es wieder von vorne. Daher, an so einem Sonntag über die Ewigkeit nachdenken, mag uns einfach sein, mag uns leicht sein, aber wie ist es im Alltag? Wie ist es im Alltag, wenn wir vor der Heiligkeit Gottes stehen, wenn wir auf ihn blicken? Wie ist es, wenn wir im Alltag über Christus nachdenken? Mit welchen Kämpfen haben wir dann vielleicht auch zu tun? Oder ja, mit welchen Herausforderungen stehen wir da manchmal? Und Hebräerbrief fand ich, also ich habe dieses Jahr viel mit dem Hebräerbrief gelesen und durfte auch schon mehrfach predigen darüber. Hebräerbrief, finde ich, ist eine Perspektive, die uns da auftut, die diesen Moment der Schwerelosigkeit nicht nur für einen Sonntag aufrecht hält, sondern beim Hineinblicken immer wieder erhält. Diesen Moment der Schwerelosigkeit und der, ja, Paulus sagt nicht schwerelos, sondern freimütig. Also diese Leichtigkeit, diese Ungebundenheit, Ungezwungenheit, da hineinzugehen. Und ich möchte den heutigen Text uns lesen aus Hebräer 10, die Verse 19 bis 21 erstmal. Und die Verse 19 bis 21, es ist im Prinzip das Fazit von dem, was er in dem ganzen 10. Kapitel sagt. Wir werden gleich im 10. Kapitel einige Dinge uns anschauen, wo Paulus immer wieder Sachen gegenüberstellt. Wo Paulus immer wieder in Verhältnis stellt. Entschuldigt, wenn ich immer sage Paulus, es ist ja bei Hebräerbrief nicht ganz klar, ob er es war oder nicht, aber zu 90% ist man sicher. Und ich gehe da der Meinung, das muss Paulus geschrieben haben. Ist jetzt aber auch nicht ganz so wichtig. Zumindest wird im 10. Kapitel immer wieder eine Gegenüberstellung gemacht. Und nach dieser Gegenüberstellung macht er in Versen 19 und 21 ein Fazit, ein Argument, stellt etwas klar und sagt, weil das alles so ist, haben wir das. Und jetzt kommen wir in den Text hinein, Vers 19 bis 21 sagt er, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesus Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Also da, er vergleicht erstmal, und jetzt sagt er, jetzt haben wir Freimut, wir dürfen durchgehen in den Eingang, wir dürfen in das Heiligtum hineingehen, wir dürfen in einen neuen Weg beschreiten, einen lebendigen Weg, der Vorhang ist nicht mehr da, und Christus ist der hohe Priester. Wir sind hier bei diesem Bild ganz schnell in der Stiftshütte. Ihr kennt die Stiftshütte mit dem Vorhof, mit dem Heiligtum und dann das Allerheiligste, also diese drei Stufen, die wir da haben. Und wir wissen, dass in das Allerheiligste durfte der Priester nur einmal im Jahr hineingehen, um Sühne und Buße für das ganze Volk zu tun. Und dieser Prozess war sehr kompliziert. Wenn man da jetzt in 2. Mose und in 3. Mose reinschaut, wo das Ganze beschrieben wird, wo das genau detailliert klargestellt wird, was musste ein Priester alles tun, um diesen Vorhang dann ins Allerheiligste reinzugehen. Um dann einmal im Jahr für das ganze Volk Sühne zu tun und Buße zu tun, um die, ja, möglichen Sünden, die sie gemacht haben, dann zu bereinigen. Und dann ein Jahr später wieder das Gleiche. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, der Hohepriester hat aber immer ein Problem gehabt. Er hatte nie Freimut gehabt, durch diesen Vorhang hindurchzugehen. Er hatte nie die Gewissheit gehabt, dass er da auch lebendig wieder rauskommt. Daher wurde den Hohepriestern immer ein Seil an Fuß gebunden, falls er irgendwas im Reinigungsritual oder in den Vorbereitungen nicht beachtet hat, falls er den kleinen Finger nicht richtig gesäubert hat und dann ins Allerheiligste reinging, dann traf ihn Gottes Strafe und er musste sterben. So, und damit er da nicht bleibt, wurde er dann am Seil rausgezogen. Und jetzt befinden wir uns in diesem Moment, in den Eintritt in das Allerheiligste, in das Herrlichste, in die Gegenwart Gottes. Und Paulus sagt, darum haben wir den Freimut. Wir können da hineintreten in einen neuen Weg, der Vorhang ist nicht mehr da und Christus ist der hohe Priester. Und wir dürfen das mit einem Freimut, wir dürfen das mit einer, ja, Schwerelosigkeit, Unbeschwertheit, nicht einem Gefühl der Unsicherheit, sondern mit einer Gewissheit dürfen wir da hineingehen. Wir dürfen da reingehen, weil Christus das alles gemacht hat. Und weil wir das dürfen, weil wir diesen Freimut haben, weil wir diese Möglichkeit haben, in das Allerheiligste reinzugehen, in diese persönliche Gemeinschaft mit Gott hineinzukommen, ja, was machen wir damit? Wenn wir das jetzt nun haben, was machen wir jetzt nun mit dieser Freimut? Und das erklärt er in den Versen 22 bis 25 weiter. Und er sagt dreimal, so lasst uns oder lasst uns. Das heißt, als Antwort darauf, dass wir durch diesen Vorhang hindurchgehen können, dass wir in das Heiligste hineingehen können, weil er offen ist, weil der Zugang frei ist, ist eine Antwort darauf, so lasst uns. Andere Übersetzungen sagen zum Beispiel, und wir wollen, je nachdem, welche Übersetzung man nimmt, sagt nicht, so lasst uns, sondern wir wollen. Also als eine Bewusstheit, als eine Antwort darauf, dass dieser Vorhang offen ist. Und so lesen wir vom 22 bis 25 dreimal dieses, so lasst uns, und 22 geht's los, da steht, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung des Herzens, los von bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, die Verheißungen gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und guten Werken. Der Kontext, den wir uns hier befinden, ist das Werk Jesu Christi. Nur durch das Werk Jesu Christi können wir in das Heiligtum hineingehen. Und alles, was in diesem Heiligtum sonst symbolisch war, hat Jesus Christus vollkommen erfüllt. Der neue Weg steht hier, der lebendige Weg, den wir jetzt beschreiten dürfen. Erinnern wir uns sofort an Johannes 10 oder Johannes 14. Ich bin die Tür, nur durch Jesus Christus können wir ins Heiligtum eintreten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch mich, also nur durch Jesus Christus, kann man Gemeinschaft mit Gott haben. Und das sind das Werk Jesu Christi. Durch ihn können wir. Und jetzt stehen wir vor der Frage, was machen wir damit? Und die Antwort von Paulus ist, so lasst uns. So lasst uns das ergreifen, so lasst uns hinzutreten, so lasst uns mit Freimut diesen Schritt hineinwagen und mit Freimut eben ins Heiligtum rangehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Alltag, im Leben, in deinem Leben aussieht, ob du diesen Freimut hast, ob du diese Schwerelosigkeit hast, vor Gottes Thron zu stehen, vor Gottes Ewigkeit, Herrlichkeit zu stehen und ohne Zweifel, ohne Sorgen, ohne Nöte, also Nöte haben wir, Sorgen haben wir auch, aber ohne Zweifel vor Gott zu treten und zu sagen, ich brauche kein Seil, was mich festhält, denn ich will in die Ewigkeit eingehen. Und um das uns nochmal vor Augen zu führen, möchte ich die Argumentation, die Paulus in Kapitel 10 auch macht und diese gegenüberstellen, uns nochmal vor Augen führen, um zu zeigen, ja, wie herrlich und wie vollkommen und wie wunderbar das Werk Jesu Christi ist. Eigentlich ist der Hebräerbrief eine verschriftliche Predigt. Also das, was Paulus da gemacht hat, es ist eine Auslegungspredigt, wo er alle Punkte super, sauber und detailliert aufgeführt hat und dann uns einfach vorgibt. Das heißt, ich brauche ja heute gar nicht viel euch weiterzugeben, sondern das hat es schon gemacht. Wir brauchen nur lesen, wir brauchen nur seine Argumentation folgen. Und wir schauen uns mal diese Gegenüberstellung mal an. Das erste ist in Vers 1, in Kapitel 10, da steht es, denn weil das Gesetz nur einen Schatten der zukünftigen Heilsgüter hat, nicht die Gestalt der Dinge selbst, so kann es auch mit den gleichen jährlichen Opfern, die man immer wieder darbringt, die Hinzutretenden niemals zur Vollendung bringen. Paulus macht deutlich, dass das, was sie früher gemacht haben, dass diese menschlichen Bemühungen, die damaligen Opfer, die sie gemacht haben, die waren nur ein Vorschatten auf das, was eigentlich kommen wird. Und wir sehen, ein Schatten, er bildet ja nie die komplette Herrlichkeit einer Person dar. Wenn wir einen Schatten sehen, wir sehen zwar die Silhouette, wir sehen zwar die Form, aber wir sehen nicht die Mimik, wir sehen nicht die Schönheit, die eine Person hat, die Farben, die Person selber können wir durch den Schatten nicht erleben. Das heißt, wir können nur sehen, aha, da kommt was. Wir können nur den silhouettenhaften Umriss sehen. Und so waren es auch die Opfer, die im Alten Testament gebracht wurden, die waren nur ein Hinweis darauf, was kommen wird. Und deshalb, was kommen wird, was vollkommener, schöner, herrlicher und ja edler sein wird, als das, was sie damals gebracht haben. Und so macht Paulus diesen Gegenüberstellung. Das eine war nur ein Schatten. Jesus Christus ist die Erfüllung. Weiter macht er in Vers 2 und Vers 3, hätte man sonst nicht aufgehört, Opfer darzubringen, wenn die, welche den Gottesdienst verrichten, einmal gereinigt, kein Bewusstsein von Sünden mehr gehabt hätten? Also er sagt, wenn diese Opfer damals doch so gut wären, so vollkommen wären, so ja ausreichend wären, ja warum muss man das immer wieder von neu machen? Warum musste man das jedes Jahr neu machen? Und warum musste man das Bewusstsein der Sünde immer wieder aufleben lassen? Ja, das scheint, die waren nicht ausreichend. Und in Vers 3 sagt er, stattdessen geschieht durch diese Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden. Es nimmt die Sünden nicht weg. Es erinnert die nur. Es bringt die nur hervor. Es löscht es nicht aus, sondern es stellt das Bewusstsein der Sünde immer wieder aufs Neue dar und hat nicht die vollkommene und Ewigkeitscharakter. Das sehen wir erst in Vers 4 und Vers 10. Denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Und Vers 10, aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi und zwar ein für alle Mal. Jetzt macht Paulus den Wechsel. Er sagt, diese Opfer, die nicht vollkommen sind, die nicht alles wegnehmen können, die nur ein Schatten da sein und nicht das Wahre dargeben, wir sehen in Jesus Christus die Kehrtwende. Er ist die wahre Gestalt, er erinnert nicht, sondern hat Jesus Christus gesagt, und ich werde eure Sünden nie mehr gedenken. Er bringt sie nicht mehr hervor. Wenn er sie uns einmal bereinigt hat, wenn wir ihn einmal bekannt haben, kommen sie nicht mehr vor. Und hier steht, es muss nicht wiederholt werden, sondern ein für allemal. Mit dem Opfer Jesu Christi, mit seinem Werk, sind alle Sünden ein für allemal ausgelöscht. Ein für allemal sind sie weg. Und es braucht kein neueres, kein erneutes und ein Aufleben. Und das sehen wir auch in dem Unterschied zwischen dem Dienst, wie Jesus Christus als Hohepriester sein Werk verrichtet und wie die Hohepriester damals das Werk verrichtet haben. Das sehen wir in Vers 11 und Vers 12. Und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Also das war dieser Prozess, den die Hohepriester damals gemacht haben. Immer wieder, beständig. Unaufhörlich mussten sie täglich, stehend. Das heißt, sie hatten keinen Moment der Ruhe gehabt, wo sie sich niederlassen konnten, sondern das war ein unaufhörlicher Prozess der Opferung. Also man sagt ja, es waren ja mehrere Millionen Tiere, die damals geschlachtet werden mussten. Für das Volk, für die Sünden. Und die Hohepriester waren immer wieder, ja, es war ein Metzgerbetrieb, eigentlich muss man sagen, was da stattgefunden hat, weil es nie aufgehört hat. Der Unterschied dazu, wie Christus sein Werk verrichtet, sehen wir in Vers 12. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Ein Opfer für allemal und Christus sitzt. Er sitzt zur Rechten Gottes. Das Werk ist vollbracht. Es ist vollendet. Es muss nicht nochmal aufgelebt werden. Es muss kein fortführendes Opfern mehr stattfinden, sondern Christus hat es komplett erledigt. Und abschließend sehen wir die Vollendung in Vers 14 und Vers 18. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Wo aber Vergebung für diese ist, da gibt es kein Opfer mehr für die Sünde. Nun, wir haben jetzt diese Argumentationskette von Paulus gesehen, diese Gegenüberstellung, was ja die Opfertiere damals dargestellt haben, was die Hohepriester gemacht haben, dass es, wie gesagt, nicht vollkommen war, nicht ausreichend war. Und nachdem er diese Gegenüberstellungen abgeschlossen hat, macht diesen Fazit in Vers 19 und Vers 21 und sagt, weil das alles nicht ausreichend war, dürfen wir auf Christus blicken, der das alles vollendet hat, und nochmal die Verse 19 bis 21 nochmal vor Augen führen. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesus Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Paulus macht hier das Abschließen. Er sagt, da haben wir gesehen diesen Vergleich, das eine hat nicht ausgereicht, Christus hat es vollkommen gemacht. Und diese Vollkommenheit, diese Erfüllung, diese Herrlichkeit führt dazu, dass der Vorhang in zwei gerissen ist. Das haben wir gehört und gesehen bei der Kreuzigung Jesu. Als er gekreuzigt wurde, ist dieser Vorhang im Tempel von oben nach unten durchgerissen. Ich hatte mal mit einem Raumausstatter gesprochen, der sich mit Webkunst auskennt und der sich mit hochwertigen Teppichen auskennt, der viele Firmen Teppichen ausgestattet hat. Und dann philosophierte er und er sagte, der Teppich, der war ja nach den Beschreibungen ungefähr handbreit. Also ganz dick muss dieser Teppich oder dieser Vorhang am Allerheiligsten gewesen sein. Sagte, ein gut geknüpfter Teppich aus Meisterhand, der reißt nicht einfach so. Erst recht nicht einer, der so eine Dicke hat. Und wir müssen uns mal vorstellen, welche Kraft hier gewirkt hat. Das war nicht einfach nur eine natürliche Kraft durch das Erdbeben, was gewirkt hat, sondern Gott hat diesen Riss hinzugeführt, hat diesen Riss gemacht, diesen Vorhang entzweit und das Allerheiligste offen gemacht. Er hat es preisgegeben, er hat es dargestellt und er hat den Zugang geschaffen, und zwar den Zugang durch Jesus Christus, durch sein Fleisch. Und an Fleisch haben wir heute im Abendmahl gedacht. Jesus Christus sagt beim Einsetzen des Abendmahls, als er für das Brot betete, nehmt es, das ist mein Fleisch für euch gegeben. Durch dieses Fleisch, durch das Opfer Jesu Christi dürfen wir hindurchgehen. Wir müssen keinen schweren Vorhang zur Seite schieben, der uns eine Ungewissheit gibt, wo wir mit einem Seil hineingehen müssen und vielleicht rausgezogen werden müssen, sondern wir haben Freimut. Das, was wir in einem Reinigungszeremonie hätten vollbringen müssen, können wir gar nicht, hat Christus für uns vollbracht. Und daher haben wir Freimut, da hineinzutreten. Nun möchte ich uns aber in den Alltag hinein und ein bisschen herausfordern und zu fragen, wenn wir nun diesen Zugang haben, wie oft nehmen wir das in Anspruch? Wie oft habe ich diese Freimut, vor Christus zu gehen, vor Christus mich zu stellen und Gemeinschaft mit ihm haben im Allerheiligsten? Wie machen wir das? Und wie können wir das auch nutzen im Alltag? Und wie, ja, mache ich das vielleicht auch im Alltag? Oder gibt es Dinge, die mich zurückhalten? Dinge, die mich in eine Unsicherheit, in eine Ungewissheit hineinführen und wo ich von einer Barriere stehe und ja, ich vielleicht nicht traue oder mich nicht in der Lage fühle, mit Christus Gemeinschaft zu haben. Paulus argumentiert, nachdem er das alles aufgeführt hat mit Vers 22 und sagt, lasst uns hinzutreten. Komplett barrierefrei. Sagt er, weil das so ist, können wir hinzutreten. Wir können in das Allerheiligste hinzutreten. Und er sagt das in Kapitel 4, Vers 16, sagt das nochmal. Sagt er so, lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechten Zeit. Wir dürfen hinzutreten. Wir dürfen hinzutreten, nicht weil es von uns abhängig ist, sondern von Jesus Christus. Und das ist in Vers 15, Kapitel 4, wird es auch nochmal deutlich. Da steht, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Wir sind nicht vollkommen. Wir mögen sündigen. Wir mögen auch fallen und stolpern und ja, uns von der Macht der Sünde und von der Macht des Teufels uns überführen lassen. Doch Christus hat den Weg für uns gemacht. Durch ihn, in ihn, dürfen wir die Freimut haben, mit einem wahrhaftigen Herzen und in völliger Gewissheit des Glaubens hindurchzugehen. Es darf uns nichts mehr beunruhigen, weil es nicht mehr von uns abhängig ist. Es darf uns nichts ja, in Unsicherheit wiegen, weil es nicht von uns ist, sondern die Gewissheit des Glaubens, die schenkt Gott. Und das sehen wir in Kapitel 11, Vers 6 zum Beispiel. Dass wir diesen Glauben brauchen und dass dieser Glauben nötig ist und dass er von Gott kommt. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Voraussetzung ist hier nicht Opferung. Voraussetzung ist nicht ein tolles Leben. Voraussetzung ist hier nicht ja, Spenden oder gute Werke oder sonst irgendwas. Voraussetzung ist allein der Glaube. Allein der Glaube in Christus Jesus, dass er das vollbracht hat. Und wenn wir diesen Glauben haben, dann dürfen wir diesen Freimut haben, hinzuzutreten. Dann dürfen wir ohne Unsicherheiten da hineingehen. Und wir wurden gereinigt, sagte er schon bei den Hohepriestern, die mussten eine ellenlange Zeremonie durchführen, ein Reinigungsritual durchführen, damit sie hineingehen können. Nun, das müssen wir auch nicht mehr machen, sondern hat Christus erfüllt, und das sehen wir in Kapitel 9, die Verse 13 und 14, da steht, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heilig zur Reinheit des Fleisches, also er macht nochmal deutlich, wenn das damals ausgereicht hätte, wenn das damals genügend war, dass die Heiligen hinzutreten konnten, also das Blut und die Asche und all diese Elemente, wenn das ausgereicht hat, dass man ins Heiligtum eintreten konnte, dann sagt er weiter in Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Und wir dürfen in der Situation als Hohepriester durch ein durchlaufenden Reinigungsritual, was Jesus Christus gemacht hat, dürfen wir hinzutreten. Wir dürfen in das Allerheiligste reingehen und Gemeinschaft haben. Und die Frage ist hier, machen wir das? Wollen wir das? Sind wir dazu bereit? Und sind wir frei oder gibt es etwas, was uns doch noch am Bein hängt? Gibt es doch noch irgendeinen Klotz, der uns nicht durchlässt, der uns nicht lässt, in das Heiligtum einzutreten? Paulus sagt, nachdem er diese Argumentation aufführt, so lasst uns. Dieses so lasst uns lässt keine Zweifel übrig. So lasst uns stellt nicht die Option in Frage, möchte ich oder möchte ich nicht. Und wie gesagt, andere Übersetzungen sagen, wir wollen. Lasst uns mit einer Gewissheit, lasst uns mit dieser Sicherheit, aufgrund das, was Jesus Christus für uns getan hat, ebenfalls einstimmen und sagen, ja, wir wollen. Wir wollen hinzutreten, wir wollen in das Heiligtum eintreten, wir wollen in den Blick in die Ewigkeit hineingehen, weil Christus alles für uns erfüllt, weil es von mir nicht abhängig ist. Weil das, was ich hätte machen müssen oder der Hohepriester damals hätte machen müssen, es war unvollkommen. Christus hat es vollkommen erfüllt und hat es vollkommen gebracht. Nun, jetzt stehen wir in diesem Heiligtum und jetzt sind wir hinzugetreten. Wir haben die Gemeinschaft mit Gott und wir sind gläubig, wir glauben und durch den Glauben stehen wir da. Und jetzt mal eine ganz einfache Frage. Ist es immer leicht, gläubig zu sein? Ist es immer leicht im Alltag mit den Herausforderungen, Widrigkeiten, Umständen, Problemen, Krankheiten und was es sonst noch alles gibt, klarzukommen? Es ist schwer. Es ist schwer, im Glauben standhaft zu bleiben. Nicht ohne Grund führt es auch Petrus und Paulus immer wieder in ihren Briefen auf und sagt, haltet aus, bleibt standhaft, habt Geduld, erduldet. Ich sage, Jakobus, der hat immer so einen ganz drastischen Humor. Jakobus sagt, freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt, denn das tut euch gut. Okay, sag mal, Jakobus, du hast es drauf. Also sich freuen über Anfechtung, sich freuen über Herausforderung, es ist schwer. Es ist herausfordernd. Aber aufgrund das, was Christus für uns vollbracht hat, sagt Paulus in Vers 23, so lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Ich durfte dieses Jahr den höchsten Berg Deutschlands besteigen und da musste man über so einen Klettersteig hochgehen. Und dieser Klettersteig, da hängt ein Seil dran. Und an diesem Klettersteig empfiehlt sich, eine Kletterausrüstung mitzunehmen. Das heißt, mit Haken sich festzumachen, sich zu sichern, dass wenn man abrutscht, dass man dann sicher gehalten wird. Dieses Bild nehmen wir mal und schauen in das, was Jesus Christus in Johannes 15 gesagt hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, losgelöst von mir könnt ihr nichts. Festhalten, verbunden sein, an Christus angepfropft sein oder angewurzelt sein, ist etwas, was wir brauchen. Und hier sagt er, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Manchmal wanken, das hatte ich ja schon gesagt. Manchmal ist es herausfordernd. Manchmal geraten wir in Unsicherheit, in Stürme und Herausforderungen des Lebens. Aber Paulus bringt diesen Blick auf Jesus Christus, das, was er alles vollbracht hat, das, was er alles erfüllt hat. Und das darf uns eine Sicherheit geben. Das darf uns eine Hoffnung geben, weil es wieder nicht von mir persönlich abhängig ist. Es ist nicht von mir abhängig, was ich tue, was ich wirke, was ich mache. Denn wenn ich auf mich blicken würde, dann hätte ich allen Grund zu wanken. Dann hätte ich allen Grund zu zweifeln. Wenn ich einen Klettersteig hochkletter und nur an mir selber gesichert bin und die Gurte nur an mir habe, naja gut, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich stolper und falle. Ich bin nicht befestigt. Ich halte nicht fest. Ich blicke nicht das, was Christus gemacht hat, und ich bleibe nicht an ihm, sondern ich schaue auf mich vielleicht. Und das brauchen wir nicht. Und Paulus liefert auch hier im Vers 23 eine Argumentation, warum wir das nicht brauchen. Warum wir nicht wanken brauchen, denn er sagt, denn er ist treu. Naja, kennen wir das auch. Menschen sind treu für eine gewisse Zeit. Jemand, der verspricht, treu zu einer bestimmten Uhrzeit da zu sein und dann doch eine Stunde später kommt, dann darf man sich die Treue doch in Frage stellen. Treue in der Hingabe und Liebe zueinander, auch in unserer Gesellschaft sehen wir, auch das ist fraglich. Aber hier sprechen wir nicht über eine Treue, die zwischenmenschlich ist. Hier sprechen wir über eine Treue, die von Gott kommt, der sagt, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Gott hat Verheißungen gegeben. Und Gott erfüllt die Verheißungen, weil sie nicht von uns abhängig sind, sondern von ihm. Und wir sehen, dass im Alten Testament die Verheißungen, die er an Abraham, Mose, Josef gegeben hat oder auch anderen gegeben hat, die sind in Erfüllung getreten weil Gott sie nicht abgeändert hat, weil Gott sie nicht im Stich gelassen hat, sondern er steht zu dem, was er versprochen hat. Er steht zu dem, was er gegeben hat, was er gesagt hat, weil er sich selbst nicht untreu sein kann. Das ist auch eine wunderbare Eigenschaft Gottes. Er ist unveränderlich. Er ist treu. Er ist ewig. Und daher das, was er einst versprochen hat, das hält er auch ein. Und daher brauchen wir nicht zu wanken. Und daher nochmal die Aufforderung zu uns. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Denn es hängt nicht von uns ab. Denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Wir haben diese Hoffnung, wir haben diese Zuversicht, wir haben diese Gewissheit, weil Christus zu Rechten Gottes sitzt. In Kapitel 4, Vers 14 sehen wir das nämlich. Es steht, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, der Sohn Gottes, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Paulus, ich sage ja, das ist eine Auslegungspredigt, die er hier macht, er greift immer wieder die gleichen Momente auf. Er erklärt immer wieder das Gleiche und macht nochmal deutlich, Christus, der hier gelebt hat, der hier gestorben ist, der auferstanden ist, der aufgefahren ist und im Himmel beim Vater sitzt, das heißt, alle Himmel durchschritten hat und nun da ist, und das ist gewiss, dass er da ist. Und weil das gewiss ist, haben wir eine Zuversicht, haben wir eine Hoffnung, haben wir ein festes Bekenntnis, weil er da ist. Für mich als Jugendlicher war Johannes 14 immer eine Mutmachung. Wenn ich in Sorgen, Nöten oder Herausforderungen kam, dann war Johannes 14 für mich immer so ein Moment der Zuversicht, weil ich wusste, dass es nicht von mir abhängig ist. Johannes 14 steht, euer Herz erschrecket nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, denn ich gehe euch eine Stätte bereiten, und wenn ich wiederkomme, hole ich euch zu mir zurück. Das war jetzt frei gesagt. Aber das drückt es genau aus. Christus, der zur Rechten Gottes sitzt, der das Werk vollendet hat, der alles erfüllt hat, sitzt da und bereitet uns eine Stätte und wartet, bis wir eines Tages bei ihm sind. Wir haben heute von einem Bruder gehört, der sich auf die Ewigkeit gefreut hat, der sich darauf eingestellt hat, weil er wusste, wo es hingeht, weil er wusste, dass es zum himmlischen Vater geht, wo eine Stätte bereitet ist, wo eine Wohnung bereitet ist, der treu ist und der ihn genau dahin zurückholt. Und darauf dürfen wir auch blicken, darauf haben wir Hoffnung, und daher brauchen wir in Bezug auf Gott, auf Christus, auf sein Werk nicht wanken und können dem einstimmen, was Paulus sagt, so lasst uns festhalten am Bekenntnis. Wir brauchen nicht wanken, weil Christus alles vorbereitet hat, wir brauchen dem nur nachzugehen. Nun sind wir ja als Christen keine Einzelgänger, wir sind ja Herdentiere, nicht ohne Grund werden wir immer mit Schafen verglichen. Wir haben ja in diesem Dreiklang, so lasst uns zwei schon betrachtet, also wir treten hinzu, wir stehen vor dem Thron Gottes, wir halten fest, wir sind an ihm festigt, wir sind ja sicher in unserem Glauben, in unserem Bekenntnis. Aber was ist mit unseren Brüdern und Schwestern rechts und links um uns herum? Auch die haben einen Anspruch und die dürfen wir anspornen und auf die dürfen wir Acht geben, so steht es in Vers 24. So lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Anspornen, wir haben bestimmt ein paar Fußballer hier unter uns, ne, die, wenn man so im Stadion ist, wenn man so die Mannschaft anfeuert und brüllt vielleicht und motiviert, dass doch endlich mal ein Tor fallen würde. Nur, wir tragen zum Spiel eigentlich nicht bei. Am Ende des Spiels wird dann immer gesagt, ach, haben wir heute gut gespielt, wir haben heute gewonnen. Die Kölner, die sind noch so ganz besonders dabei. Die freuen sich immer, wenn Kölner nicht mal nicht verliert, sondern weiterkommt. Haben heute gut gespielt. Wir spornen an, wir fiebern mit, aber es hängt nicht von uns ab. Oder bei Marathonlauf, der letzte Meter, die letzten Hindernisse, die noch anstehen. Und da stehen ja meistens die Leute rechts und links und feuern an und motivieren, dass man den letzten Meter schafft. Und so ist es auch bei uns im Glaubensleben. Wir dürfen einander anspornen, wir dürfen einander motivieren, wir dürfen einander zusprechen und ja Mut machen. Und auch das hatte Paulus schon in Kapitel 3, die Verse 12 bis 13 erwähnt. Er sagt, habt ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Paulus sagt, achtet aufeinander. Schaut aufeinander. Blickt, wie es dem anderen geht, im Geiste, im Leben, in den Herausforderungen des Alltags. Und achtet darauf, dass nicht jemand vom Weg abirrt. Dass jemand nicht aus der Bahn rausläuft. Dass jemand nicht abgefallen wird oder verführt wird von dem Betrug der Sünde. Und das sollen wir nicht sporadisch tun, das sollen wir nicht ab und zu tun, wenn es uns gerade danach ist und auch heute habe ich einen guten Tag, ich frage, wie geht's dir und lass uns mal über deinen geistlichen Zustand sprechen, sondern hier steht, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt. Heute. Heute ist ein Tag, den wir erleben können. Gestern ist vergangen, da können wir nichts mehr ändern. Morgen ist ungewiss, da wissen wir nicht, was kommen wird. Heute ist der Tag, wo wir wirken, wo wir was machen, wo wir uns bewegen. Und heute ist der Tag, den wir erleben dürfen. Als ich in der Ukraine unterwegs war, da hatte ein Bruder immer die Gottesdienste damit eröffnet. Heute sind wir aufgestanden, heute genießen wir die Sonne, heute genießen wir das neue Leben. Aber nicht alle. Und ich habe immer die Gottesdienste abgeschlossen damit, heute haben wir es erlebt, morgen ist ungewiss. Wir haben nie eine Gewissheit für morgen. Wir haben keine Zuversicht für morgen. Wir wissen nicht, was kommen wird morgen. Aber heute dürfen wir noch aufeinander Acht geben. Heute dürfen wir füreinander Sorge tragen und um uns einander bemühen. Leider wird dieser Begriff der Ermahnung ja manchmal auch vielleicht falsch verstanden. Ich weiß nicht, was ihr für ein Bild der Ermahnung habt, aber wenn ich so in die Vergangenheit blicke und manche Gemeinden, die ich so kennengelernt habe, und auch mein Bild manchmal von Ermahnung, da war das so die Keule, die man so rausgeholt hat, so die brüderliche Keule. Ne? Dann kommt man und sagt, pass mal auf, lass mal reden, ich muss dich mal ermahnen und ich muss dich mal wieder auf rechte Spur bringen. Damit ist Ermahnung überhaupt nicht gemeint. Ermahnung ist ein Herz der Sorge, des Mitleids, ein Herz der Unruhe, die ich für meinen Bruder und für meine Schwester habe, weil ich sehe, in welche Gefahr die hineinlaufen. Und nicht, um die dahin zu schmeißen und sagen, naja, bin ich losgeworden, habe ich ja gut gemacht. Nein, um wie ein Schutzmechanismus zu wirken, damit mein Bruder und meine Schwester nicht in diese Gefahr hineinlaufen. Das ist Ermahnen. Ermahnen ist nicht, jemanden zurechtweisen oder, ja, ich sage jetzt mal, irgendwie in Spur bringen, sondern eine Sorge, eine Mittragen des Leides, damit mein Bruder und meine Schwester nicht in diese Gefahr hineinläuft. Und daher fordert uns Paulus auf, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen. Wir sollen uns motivieren, wir sollen uns anspornen, wir sollen uns auf diesen Weg, den wir gehen, und wir gehen den gemeinsam, auch gemeinsam anfeuern und gemeinsam motivieren, damit wir gemeinsam das Endziel erreichen. Es geht nicht darum, dass wir durch die Pforte, durch die Tür, durch Jesus Christus durchgehen und hinter uns schließen und sagen, ja, puh, ich habe es geschafft, ich bin drin. Die anderen, die kriegen es von alleine. Sondern wir gehen rein und wir achten darauf, dass wir unsere Geschwister mitnehmen und wir motivieren sie. Und Paulus nennt hier zwei Dinge, worin wir sie motivieren sollen. Zum einen in Liebe und zum anderen in guten Werken. Es gibt ja so den wunderschönen Brief der Liebe, das ist 1. Johannesbrief. Wenn wir da einmal hineinschauen, in Kapitel 4, die Verse 7 bis 11, macht uns nochmal deutlich, wie diese Liebe zueinander aussehen soll und worin diese Liebe zueinander gegründet ist und wie wir uns in dieser Liebe ja auch anspornen sollen, indem wir den Blick auf Gott haben sollen. Und da steht, wie gesagt, in 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Verse 7 bis 11, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Dann ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbar worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühneopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Die gegenseitige Liebe ist keine Option. Die gegenseitige Liebe ist kein Zusatzmenü, was ich irgendwie in meinem geistigen Leben dazu buchen kann und sagen, ja, habe ich oder habe ich nicht, oder es ist so ein Add-on, was ich mit dazu nehme, sondern wir sind es schuldig. Weil wir die Liebe Gottes in unserem Leben erfahren haben, bekommen haben und davon erfüllt sind, sind wir es schuldig, einander genau so zu lieben. Und wir sind es schuldig, einander darin auch zu motivieren. Ich glaube, wenn wir ehrlich in unserem Leben sind, manchmal erkaltet die Liebe, oder? Manchmal lässt sie nach. Manchmal ist es vielleicht so ein Moment der Euphorie, wo wir nicht wahre Liebe haben, sondern mehr so einen Gefühlsausbruch haben, wo wir, ich sage jetzt mal, geistliche Schmetterlinge im Bauch haben zu unseren Brüdern und Schwestern, wo wir vielleicht auch angetan sind von ihren Diensten oder das, was sie tun. Aber darauf basiert die Liebe nicht. Die Liebe basiert, wenn wir das schauen, wie Gott uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Als nichts Gutes in uns war, hat er uns schon geliebt, hat seinen Sohn hingegeben. Und so ist auch unsere Liebe zueinander. Unsere Liebe basiert nicht auf irgendwelchen guten Eigenschaften, die wir einander haben, auf irgendwelchen guten Werken, sondern die Liebe zueinander basiert darum, weil Gott uns geliebt hat. Und das komplett, ja, ohne Bedingungen. Und darin sollen wir einander anspornen, in dieser Liebe aufeinander zu achten, füreinander da zu sein, einander so zu nehmen, wie wir auch sind. Und zu guten Werken. Gute Werke, das erinnert mich manchmal immer so an die Pfadfinder, jeden Tag eine gute Tat, dann ist das der Tag gerettet. Aber hier, darum geht es nicht. Sondern Epheser 2,10 sagt, und wir sind zu guten Werken berufen, die Christus zuvor vorbereitet hat. Die guten Werke, die kommen noch nicht mal von uns selbst. Wir können keine guten Werke machen, weil in uns nichts Gutes ist, was wir dienstbar oder gut vor Gott hätten bringen können. Gott hat es für uns bereitet und wir dürfen dem folgen. Vielleicht ist das Vergleich mit einer Lokomotive auf den Schienen ein gutes Bild dafür, dass Gott uns auf diese Schienen gestellt hat. Die liegen schon, die sind schon bereitet, die sind schon da. Unsere Aufgabe ist es, darin zu folgen, darin zu bleiben, und dann das zu erfüllen, was Gott für uns schon bereitet hat. Und daher, liebe Geschwister, lasst uns aufeinander Acht geben. Lasst uns schauen, lasst uns sehen und hingucken, wie es einander geht. Und nicht mit dem Motivation, um einen jetzt einen auszuwischen und zu sagen, ach, habe ich dich erwischt. Jetzt lass mal reden, komm mal her. Sondern einander Acht geben mit dem Ziel, einander anzuspornen, damit wir in der Liebe und in den guten Werken für Christus zunehmen. Damit das Reich Gottes gebaut wird, gemeinsam, damit wir da gemeinsam wirken dürfen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, damit auch abschließen und uns nochmal von den Thron Gottes hinstellen. Wir haben die Freiheit, wir haben den Freimut, in das Allerheiligste reinzugehen. Wir haben den Freimut, Barrierefreiheit und Schwerelosigkeit, in die Gegenwart mit Jesus Christus hineinzutreten. Diesen Freimut bringt uns aber auch in die Situation, um mal zu hinterfragen, habe ich diesen Freimut? Wie geht es bei mir in meinem geistigen Leben? Wie ist mein Herz auf Christus ausgerichtet? Kann ich mich jetzt in diesem Moment vor Christus stellen, ohne dass es ein Seil an meinen Beinen bedarf? Bin ich frei von allen Dingen, die mich zu Christus hindern? Oder gibt es da etwas? Wenn es etwas gibt, ich darf es vor Christus bringen. Ich darf es bereinigen, ich darf es vor ihn legen, ich darf es ihm abgeben. Und dann schenkt er mir wieder diesen Freimut, hineinzugehen. Und wenn ich hinzutrete, komplett frei, mit einem wahren Herzen und mit völligem Glauben und völliger Gewissheit, dann darf ich festhalten. Dann darf ich festgebunden sein, an ihm befestigt sein und darauf zu blicken, auf das, was er versprochen hat. Auf die Verheißungen, auf die Versprechungen, auf das, was er zugesagt hat. Und das ist das ewige Leben. Ich glaube, das ist das Einzige, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist das Einzige, was mir hier im heutigen Leben Hoffnung gibt. Dass es eine Ewigkeit gibt. Und Paulus sagt es ja auch im Korintherbrief, wenn es das nicht gäbe, wenn es nicht die Auferstehung von den Toten gäbe, wenn es nicht eine Hoffnung in die Ewigkeit gäbe, dann wären wir doch ganz elende Menschen. Wozu versammeln wir uns denn jeden Sonntag? Wozu lesen wir die Bibel, wenn Christus das nicht erfüllt hätte, wenn Christus nicht diesen Zugang in die Ewigkeit gemacht hätte, dann wären wir ganz elend. Aber das haben wir. Wir dürfen diese Hoffnung in die Ewigkeit haben, weil Gott es versprochen hat. Wir dürfen dieses Bekenntnis haben, weil Gott nicht veränderlich ist, sondern treu ist. Und wenn wir nun im Glauben festhalten und hinzutreten, schauen wir nach rechts und links, gucken auf unsere Brüder und Schwestern und motivieren sie, gemeinsam diesen Weg mitzugehen. Sag mal, eine Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Und es geht darum, dass wir die im Glauben Schwachen, die vielleicht auch Strauchelnden, motivieren und stark machen, damit wir als Gemeinschaft im Glauben, im Herrn hinzutreten können. Und liebe Geschwister, lasst uns das, was Paulus hier sagt, so lasst uns hinzutreten, so lasst uns festhalten, so lasst uns aufeinander Acht geben, in ein Bekenntnis verwandeln, so wie es in den anderen Übersetzungen steht. Wir wollen hinzutreten, wir wollen festhalten und wir wollen aufeinander Acht geben. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass dein Werk so vollkommen ist, dass es nichts mehr bedarf, was man hinzufügen kann. Du hast es ein für alle Mal vollbracht. Du hast in deinem Werk, in deiner Heiligkeit, in deiner Größe dein Opfer gebracht. Du hast dein Leib hingegeben, damit ja jeder einzelne von uns diesen Freimut haben kann, in das Allerheiligste hineinzutreten und Gemeinschaft mit dir in Ewigkeit zu haben. Ich danke dir, dass du uns diese Gewissheit durch dein Wort schenkst. Ich danke, dass du diese Gewissheit auch durch deinen Heiligen Geist uns gibst, dass wir ja verbunden mit dir sind, diese Zuversicht haben, dass wir eines Tages bei dir in der Ewigkeit sein können. Herr, und du siehst aber unsere Zweifel, du siehst unser Wanken und ja Nöte des Alltages, die unseren Blick verfinstern. Herr, ich bitte dich, dass du diesen Blick schärfst, immer wieder aufs Neue, dass wir eben daran festhalten können, dass es keinen Grund zum Wanken gibt, keinen Grund zum Zweifeln gibt. Wir blicken auf dich als den Beginner und Vollender aller Dinge. Herr, und ich bitte dich, dass du auch unseren Blick für unsere Geschwister schärfst, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir einander motivieren und stärken im Glauben, dass wir gemeinsam als Einheit vor dir treten können und dich loben und preisen können. Und dass wir auch hier, solange wir noch auf Erdzeiten sind, dass wir noch hier ja gemeinsam für dich wirken können und gemeinsam in deinem Reich dienen können und dein Reich bauen können und deine Ewigkeit hier noch verkünden können. Herr, ich bitte dich, dass du uns dazu motivierst und ermutigst und dass du uns Freude daran schenkst, uns, dass du daran einfach auch Kraft und Zuversicht gibst. Herr, ich bitte dich auch, dass du im Blick auf morgen, auf die kommenden Tage uns das immer vor Augen führst, dass wir den Freimut haben, vor dich zu treten, dass wir festhalten dürfen, dass wir bekennen dürfen und dass wir aufeinander Acht geben dürfen. Herr, ich bitte dich dabei um deinen Segen. Amen.